Ja gut, also ist es tatsächlich so. Also wir stellen uns schon vor, dass wir einen wirklichen echten Pflegeassistenzroboter mal zum Einsatz bringen, irgendwann.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Michael Barkow eingeladen. Er ist, naja, er selbst ist kein alter Bekannter, aber sein Chef, der Herr Pfister, war hier schon im Podcast vertreten. Nämlich Michael Barkow ist Referent für KI in der Pflege bei der Benevit-Gruppe. Und der eine oder andere Hörer erinnert sich dran, wir hatten auch dieses Jahr schon eine Folge zum Stambulant-Modell mit dem Herrn Pfister gemacht. Und heute geht es mehr auf die technologische Seite und wir schauen mal, okay, was da eben im Bereich Digitalisierung alles bei der Benevit so passiert. Herr Barkow, ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ja, guten Tag, hallo.
Ja, wie immer zu Beginn, kurze Vorstellungsrunde würde ich sagen. Herr Barkow, Sie sind Referent für KI in der Pflege bei Ihrem aktuellen Unternehmen. War das schon immer so?
Nein, also schon immer war das nicht so. Ich komme eigentlich von Haus aus der Krankenpflege. Ich habe 1978 mit der Ausbildung zur Krankenpflege begonnen, habe dann verschiedenste Stationen durchlaufen. War dann viele Jahre auch Leiter des Operationsbereiches in verschiedenen Kliniken, auch in Unikliniken. Habe dort also die OP- und Anästhesiepflege geleitet, habe den Einkauf gemacht und war damals schon mit Computersystemen sozusagen in Kontakt. Ich habe die erste Software noch auf der AS400 zusammen mit dem EDVler gebastelt, um die OP-Dokumentation zu bauen. Ja, danach habe ich dann Pflegemanagement studiert, bin in verschiedenen Kliniken gewesen, habe dort auch Pflegedirektor von zwei Kliniken und bin dann etwas gefrustet gewesen von dem, was für die Menschen denn eigentlich so in dem Krankenhauswesen ankommt und habe dann zufällig mal Kontakt zum Herrn Pfister bekommen und habe festgestellt, Mensch, was der macht, ist eigentlich ganz toll, weil das wirklich etwas ist, was den Bewohnern oder den Menschen auch an Pflege näher bringt und ihnen was bringen soll. So kam ich zu Benevit, habe dann dort das Qualitätsmanagement geleitet, habe die Fort- und Weiterbildung ausgebaut, auch mit, habe die Dokumentation eingeführt und bin dann jetzt so am Ende meiner Laufbahn, so als Halbrentner, habe mich tatsächlich mit dem Thema KI in der Pflege beschäftigt oder mit Unterstützungssystemen, die der Pflege helfen sollen, den Alltag einfacher zu gestalten.
Die Benevit-Gruppe, ich habe es ja eingangs schon gesagt, war auch mit Herrn Pfister hier schon mal im Podcast, war zuletzt auch viel in den Medien. Vielleicht nochmal trotzdem zwei, drei Sätze zur Gruppe selbst. Also wie groß ist denn die Gruppe und was ist denn das Besondere daran?
Ja, also die Gruppe ist 2006 entstanden mit einer stationären Pflegeeinrichtung in Mössingen und mittlerweile relativ schnell angewachsen. Wir haben derzeit über 30 Standorte, stationär, teilstationär, vollstationär und sind eigentlich immer auf der Suche nach einer Pflegesystematik, die das Optimum für die älteren Menschen bringen kann. Und dazu gehört eben das Hausgemeinschaftskonzept, das heißt, die Menschen leben in Wohngemeinschaften, die dem Alltag aus der häuslichen Umwelt möglichst nahe kommen und haben zusätzlich eben dann den Vorteil, dass hier eine professionelle Pflege by the way stattfinden kann. Und das ist so das Portfolio, was Benevit bedienen will und deswegen auch dieses neue System Stambulant, das das Ganze nochmal unterstreichen soll.
Ja, ihr scheut euch auch nicht davor, in Digitalisierung zu investieren. Also das hatte ich ja im Podcast mit dem Herrn Pfister auch schon mitbekommen. Er hatte da ein paar Projekte schon mal eingangs so ein bisschen erwähnt. Da wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen, was es damit auf sich hat. Das Erste, was mir wirklich hängen geblieben ist, war das Thema Teledoc. Also ich sage mal eine telemedizinische Anwendung mit so Wegen, also richtiger Hardware, die man dafür auch installiert hat, die auch ein bisschen was kostet. Und er hatte gesagt, naja, das Thema war, das wurde eingeführt. Er ist auch vollkommen überzeugt von der Technologie, aber das Problematische war quasi, das im Alltag in der Pflege so unterzubringen. Können Sie da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen? Also, was hat es mit dem Teledoc auf sich und wie ist da der aktuelle Stand?
Na, also Pflegeheime sind ja im Grunde genommen ein arztfreier Raum. Anders als eine Klinik, wo ein Arzt immer vor Ort ist, gibt es im Pflegeheim keinen Arzt vor Ort, sondern das ist normale Hausarztversorgung, so wie es für jeden anderen Menschen auch üblich ist. Nur mit dem Unterschied, dass die Menschen im Pflegeheim halt häufig nicht mehr in der Lage sind, den Arzt aufzusuchen. geschweige denn 3 Stunden im Wartezimmer hocken. Das können die nicht mehr. Und dennoch sind das alles Menschen jenseits der 80, 90, die fühlen sich eigentlich alle ganz fit, aber dennoch haben sie alle chronische Erkrankungen und es kann immer mal wieder zu einem akuten oder mehr oder weniger akuten Verschlechtern der Gesundheitssituation kommen. Jetzt nicht so, dass sie notarztpflichtig werden, aber dass es ihnen einfach nicht gut geht und dass wir uns eben eine ärztliche Konsultation wünschen würden. Das brauchen die Pflegekräfte, weil sie können ja selber keine Anordnungen vornehmen. Und das ist manchmal ein Problem, so wie es für uns als in der Privatwelt auch ein Problem darstellt. Ein Arzttermin ist nicht so einfach. Und deswegen sind wir auf diesen Teledoc gestoßen, der in der Lage ist, über technische Möglichkeiten einen ganz einfachen Weg zu finden zum Hausarzt, ohne dass er wirklich vor Ort sein muss. Der kann ganz viele Informationen liefern. Der hat natürlich eine super visuelle und auch verbale Verbindung zum Bewohner. Das heißt, der Bewohner sieht den Arzt, der Arzt sieht den Bewohner. Der Arzt kann die Kamera steuern von seinem Laptop aus, kann an den Bewohner ranzoomen und so weiter. Man kann die Vitalzeichen aufnehmen, also ein EKG, ein Blutdruck, ein Puls. Man kann auch, und das ist wirklich ein nettes Gadget, man kann den Bewohner abhorchen und der Arzt hat ein Stethoskop daheim oder da, wo er halt gerade ist und hört mit dem Stethoskop genau das, was die Pflegekraft abhorcht. Das Ganze wird dann auch noch, ist auch noch verbunden mit unserem Doku-System, sodass also auch Befunde hin und her geschickt werden. Das Ganze läuft über eine gesicherte Cloud. Und das Ganze ist richtig, kostet eine ganze Menge Geld und wir haben echt gedacht, Mann, das werden uns die Ärzte aus den Händen reißen. Das ist aber leider ein Fehler gewesen, sondern die Hausarztpraxen sind sehr stark darauf bedacht, in der heutigen Zeit möglichst nicht noch mehr Patienten zu bekommen, als sie schon haben. Das liegt sicherlich an der Lage des Gesundheitssystems aktuell. Und im Übrigen ist es halt eine Technik, die neu ist, ne? Dann geht es dann auch um Abrechnungsdinge, obwohl mittlerweile ist es so, dass die Abrechnung 1:1 erfolgen kann, als wenn der Arzt im Haus wäre. Er muss einmal im Quartal visuell tatsächlich physisch erscheinen, sonst kriegt er einen kleinen Abschlag. Also insofern war eigentlich so die Idee, Mensch, das ist der Knaller. Aber wie gesagt, die Ärzte tun sich sehr schwer, da einzusteigen und das regelmäßig anzuwenden. Weil es ist eine Technik, die einfach, ja, es ist eine Veränderung der Abläufe. Und mit Veränderungen und Abläufen tun sich alle Menschen schwer, offensichtlich. Schwerer, als wir das uns vorgestellt haben. Ne? Obwohl es ganz toll funktioniert, also wir haben auch schon den Fall gehabt, wir hatten einen Bewohner, dem ging es nicht gut. Der Arzt war natürlich, die Praxis war nicht mehr offen. Dann haben die Kollegen tatsächlich den Hausarzt mit Teledoc-Anbindung erreicht. Der saß im Auto bei seiner Frau. Die Frau ist zum Glück gefahren und er hat seinen Laptop aufgeklappt und konnte eine kleine Visite machen und eine Entscheidung treffen, was mit dem Bewohner geschehen soll. Das war wirklich toll, weil das Problem ist einfach, dass sehr häufig die Mitarbeiter keine andere Wahl haben, als dann den Bereitschaftsdienst, den Bereitschaftsarzt zu rufen, der den Bewohner nicht kennt, der vielleicht auch 30, 40, 50 Kilometer entfernt ist und der dann sagt, jetzt dann hol doch halt den Krankenwagen. Und dann geht der Bewohner in die Klinik und wenn er dort ankommt, dann ist die Klinik, das kann ich ganz gut nachvollziehen, ich war selber mal Klinikleitung, ja gut, dann muss eine DRG generiert werden, die in irgendeiner Form Kostendeckung erreicht und dann muss halt eine Diagnostik laufen, die eigentlich überflüssig ist. Und dann wird der Bewohner halt so untersucht, ne? Von Koloskopie, Rektoskopie bis EKG und ich weiß nicht was. Und hinterher haben wir eine Diagnose, die wir vorher schon hatten und dem Bewohner geht es eigentlich unterm Strich nicht besser. Also man kann sehr viele Krankenhauseinweisungen sparen. Das ist jetzt nicht meine Aussage, sondern das ist auch wissenschaftlich schon nachgewiesen. Deswegen gibt es im Augenblick eine ganze Masse an Versuchen, auch seitens der KV und weiter, um hier irgendwie Systeme aufzubauen, die das Ganze einfacher machen. Der Teledoc ist da ein ganz tolles Ding. Wir haben davon einfach mal 5 Stück gekauft. Oder unser Chef hat davon 5 Stück gekauft. Ja, und die versuchen wir jetzt gerade an den Mann zu bringen, mit mehr oder weniger großem Erfolg, aber ich spüre im Augenblick so einen leichten Anstieg des Interesses auch bei den Ärzten. Die Generation wechselt, also die Generation Fax als Hightech hat in den Praxen so langsam, aber sicher auch den Zenit überschritten, würde ich mal sagen, weil das war bisher so das Hightech-Gerät schlechthin, was die hatten, was die Kommunikation anging, und der Teladoc ist da jetzt schon mal, ja, kommt jetzt langsam etwas besser in Fahrt. Aber es ist trotzdem mühsam, weil es müssen natürlich auch die Mitarbeiter damit umgehen lernen. Es ist jetzt keine Raketentechnologie, es ist wirklich relativ.
Aber es wird immer mal wieder benutzt werden, ja, ne? Damit genau, das auch genau. Im Kopf bleibt. Das hat der Herr Fissler auch erzählt gehabt. Ja. Und das, wenn dann eben die Ärzte das zu wenig nutzen, nutzen auf der anderen Seite die Pflege, genau. Fachkräfte ihn auch zu wenig. Und dann steht es ja dann
am Ende. Dann will der Arzt um 20 Uhr plötzlich Visite machen, ne? Und dann weiß aber der Mitarbeiter leider auch nicht mehr, wie es funktioniert. Und das ist halt das Problem bei der Geschichte. Es braucht eine gewisse Routine, und diese Routine braucht eine gewisse Zeit, um sie ins Laufen zu bringen. Ne? Aber an sich sind diese Geräte sehr gut. Die haben auch noch ausbaufähige Features. Mittlerweile geht es noch an Dopplersonographie ran und auch an andere Diagnostik, die für den Arzt durchaus hilfreich sein kann.
Ja. Ja, das glaube ich. Also für mich halt eine der Technologien, die ich wirklich super sinnvoll finde in diesem Kontext, um eben, ich sag mal, Transportzeiten, um auch Arbeitszeiten zu sparen, weil ich meine, Arbeit gibt es genug, Leute nicht. Deswegen immer gut, wenn man damit das effizienter gestalten kann. Und ja, auch spannend mal zu erfahren, woran es dann eben wirklich in der Praxis krankt, dass es eben alles Prozessveränderungen sind, die man auch in den Arztpraxen erstmal einmassieren muss. Also das ist ja... Das ist halt ein langwieriger Prozess, um das umzusetzen. Und ich kann nur hoffen, dass das in Zukunft zum absoluten Standard wird, weil da liegt, glaube ich, noch so viel Potenzial, Zeit zu sparen. Das ist ja wirklich unfassbar. Ihr arbeitet nicht nur mit dem Teladoc zusammen. Ihr habt ganz andere Softwarelösungen, eben auch von dem einen oder anderen bekannten Startup, was hier auch schon im Podcast drin war. Mir fällt da zum Beispiel die Lindera ein oder eben auch Wundera. Also egal, dass ich zusammen habe, ein bisschen ähnlicher Name. Das eine ist ja Sturzprävention, das andere ist Wunddokumentation, kann man, glaube ich, sagen. Kommt ja auch aus der Nähe von mir, aus Leipzig, die Wundera-Kollegen tatsächlich. Wie weit seid ihr denn damit? Wird das in allen Einrichtungen bei euch eingesetzt, die Apps?
Also... Fangen wir vielleicht mit der Wundera-App an. Also die Wundera-App ist einfach ein Feature, was sozusagen von einem Spezialisten gemacht wurde, um die Wunddokumentation zu erleichtern. Da soll sogar auch, oder da wird sogar zukünftig auch KI dahinter stecken, weil es ist halt für die Mitarbeiter total mühsam, eine Wunde zu dokumentieren, zu fotografieren, dann muss dieses Foto wieder in die Dokumentation eingespeist werden. Das ist relativ aufwendig. Ja, das hat auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun, weil wir haben dann Firewalls und ich weiß nicht was alles. Ja. Und diese App ist eben in der Lage, das relativ automatisiert zu tun und dann auch eben die Schnittstelle zu unserem Dokumentationssystem zu bedienen. Das ist so das entscheidende Feature. Es nützt mir nichts, es gibt viele tolle Einzellösungen für verschiedene Anwendungen, aber es nützt nichts, wenn keine Schnittstelle zu dem eigentlichen Dokumentationssystem, was wir halt jetzt zufällig benutzen, da ist. Und das ist eben in dem Fall gegeben, wobei auch das in der praktischen Anwendung durchaus mit Barrieren und Stolpersteinen versehen ist, weil Schnittstellen von großen Dokumentationssystemen, die so allumfassend sind für eine Gesundheitseinrichtung, da Schnittstellen zu schaffen, die funktionieren, die auch, das ist ein ziemlich dickes Brett. Das war früher, vor 10 Jahren, undenkbar, weil jeder Softwarehersteller hat gemeint, er kann alles selber machen. Aber Fakt ist, er kann es nicht. Ne? Und dazu ist es einfach viel zu komplex und im Detail viel zu speziell. Und diese Wundera-App, wie gesagt, ist eben speziell dafür gemacht, eben diese Wunden zu dokumentieren, sie auszumessen und sie unterm Strich sogar letztendlich am Ende des Tages mal zu befunden. Das ist, funktioniert jetzt im Augenblick noch nicht, aber die automatische Ausmessung, die soll jetzt demnächst wirklich kommen. Wir haben damit jetzt 2/3 unserer Einrichtungen ausgerüstet, ist aber nicht ganz billig. Und das ist eben auch noch so ein Punkt, diese ganzen Unterstützungssysteme in der Pflege oder auch in der, ja, die sind zum Teil äußerst schwierig refinanzierbar. Ja. Also der Teladoc zum Beispiel kostet so eine Einheit 30.000 Euro und da haben sie noch keine laufenden Kosten drin. Ne? Das kriegen sie nicht refinanziert von niemandem. Ja.
Das ist ja auch der rote Faden, der sich hier so durch den Podcast zieht. Also eigentlich alle sagen, okay, wir müssen digitalisieren, um die Potenziale dessen zu nutzen. Ja, um eben überhaupt noch mit der Arbeitslast klarzukommen, auch um den Pflegeberuf attraktiver wieder zu machen. Und gleichzeitig gibt es halt irgendwie keinen sinnvollen Mechanismus, außer ein paar regionale Förderprogramme und mal die 12.000 Euro aus dem Pflegepersonalstärkungsgesetz von damals, die halt schnell ausgeschöpft waren in vielen Einrichtungen, um das wirklich umzusetzen. Das heißt, bei euch, ihr habt euch dazu entschieden, okay, jetzt zum Beispiel im Falle Teledoc oder auch in der einen oder anderen App, das wird dann halt aus eigener Tasche bezahlt.
Robby? Ja, also das ist der Punkt, das muss halt dann der jeweilige Träger mehr oder weniger selber finanzieren. Gut, vielleicht kann er noch ein paar Spenden von den Angehörigen einfangen oder sowas, aber ansonsten ist jetzt zum Beispiel Teledoc und Wundera sind eigentlich überhaupt nicht refinanziert. Das heißt, das muss tatsächlich der Träger übernehmen und das ist nicht billig. Und da können wir auch ganz schön überleiten auf die Lindera, aber das ist tatsächlich was Neues. Da ist eine Refinanzierung möglich. Weil hier sind die Kassen wirklich dabei und haben gesagt, okay, wir übernehmen die Kosten. Das heißt, die Lindera-App, diese Sturzanalyse-Geschichte, die wird von den Kassen tatsächlich refinanziert, sodass für uns als Träger keine Kosten entstehen. Zumindest mal keine direkten Kosten, sondern wir haben halt den Schulungsaufwand. Okay. Na, aber das sind wir ja gerne bereit, den auch zu tragen. Also diese App ist tatsächlich von den Kassen einzelvertraglich zu dem jeweiligen Unternehmen oder zur jeweiligen Einrichtung refinanziert. Das ist eine App, die tatsächlich so ein bisschen schon in die KI-gesteuerte Pflegeplanung geht. Das heißt, ich habe eine App, mit der ich ein Video aufnehme des Bewohners und da eine Ganganalyse erstellen kann. Also natürlich sind das nur Bewohner, die jetzt relativ hohes Sturzrisiko haben, die auch in der Vergangenheit vielleicht schon Stürze hatten. Dann mache ich das aus den Expertenstandards befindliche Assessment dazu. Und dann geht das Ganze in die KI und die KI überarbeitet das und schickt mir auch schon dann neben der Analyse eine Interventionsplanung in meine Pflegedokumentation hinein, die ich dann per Drag and Drop übernehmen kann. Das ist so der erste Schritt in eine KI-gestützte Pflegeplanung, was ich als sehr hilfreich empfinde. Ne?
Also konntet ihr das schon in eurem Standardprozess quasi implementieren? Das ist jetzt bei euch, gehört das zum Standard dazu. Also ein neuer Bewohner kommt zum Beispiel in die Einrichtung, hat so ein paar Merkmale und bekommt dann eben über den Lehrer diese Analyse, die dann in die Pflegedokumente wandert und oder wie läuft das ab?
Ja, also wir haben jetzt gut ein Jahr lang quasi gebraucht, um die Schnittstellen zwischen unserem Pflegedokumentationssystem und der App in ein halbwegs laufendes System zu bekommen. Da waren vertragliche Probleme drin, das ist so dieses Thema Schnittstelle, ne, was immer etwas zögerlich ist. Und ich weiß, dass jetzt die Lindera und auch die Wundera-App haben jetzt auch nicht zu allen gängigen Systemen Schnittstellen, aber mittlerweile haben wir es soweit geschafft und wir haben es in zwei Einrichtungen tatsächlich auch schon sehr ausgiebig getestet und auch in der Live-Dokumentation eingebaut und sind jetzt gerade dabei, das in weiteren Einrichtungen auszurollen. Jetzt kommen nochmal 3 dazu, dann kommen nochmal 5 dazu. Also das wird jetzt so langsam zum Standard werden, was eben auch erstmal ein relativ großer Prozess ist, weil da gehört natürlich auch Schulung dazu. Ja. Weil auch hier wieder die Mitarbeiter natürlich, die müssen ihre Arbeitsprozesse oder ihre Planungsprozesse auch entsprechend wieder anpassen. Ne? Aber es ist durchaus zu spüren, dass die Mitarbeiter Interesse haben. Also wir haben ja bei der Benevit immer so einmal im Jahr mindestens eine große Leitungstagung. Und auf dieser Leitungstagung haben wir dann abgefragt, wer hätte denn gern welches System. Und tatsächlich, es haben mehr Leitungen sich gemeldet für diese Systeme, als wir sie jetzt auf einen Schlag finanzieren können. Ja. Aber es wird also Stück für Stück ausgerollt werden. Aber es gehören auch solche Dinge dazu, wie die Ausrüstung mit WLAN-Strukturen, ne, die auch jetzt mal per se in der Bausubstanz, obwohl unsere Bausubstanz ja nicht alt ist, erstmal per se nicht unbedingt zwingend vorhanden ist. Ne? Muss man alles immer erstmal nachrüsten.
Ja, mich hat das erschrocken. Ich hatte hier letztens einen Podcast mit jemandem vom Caritasverband Breisgau Hochschwarzwald. Die haben wunderbare neue Einrichtungen eröffnet in den letzten Jahren. Und was dabei aber keiner bedacht hat, obwohl die, ich sag mal, alle nach 2020 gebaut wurden, die haben alle trotzdem immer noch kein flächendeckendes WLAN. Da frage ich mich dann, ich hätte gedacht, mittlerweile ist das wirklich auch in der Pflege, wenn man schon neu baut, zum absoluten Standard geworden. Das scheint noch nicht der Fall zu sein, oder?
Nein, mittlerweile ist es so. Also die letzten zwei Einrichtungen, die wir gebaut haben, die sind vollständig mit WLAN ausgeleuchtet, aber alle, die davor waren, sind es nicht. Es ist korrekt. Wenn ich mal ins Pflegeheim gehe, dann erwarte ich natürlich einen WLAN-Anschluss. Wobei wir tatsächlich die Erfahrung gemacht haben, wir haben mal eine Residenz tatsächlich nachgerüstet für sehr, sehr viel Geld und da war also der Anspruch der Bewohner da und dann hat man das nachgerüstet und dann haben es am Ende, glaube ich, drei genutzt. Und das hat mein Chef dann nicht unbedingt beflügelt, jetzt alles sofort nachzurüsten. Aber die Generation, die jetzt in die Pflegeheime kommt, nach und nach, die wird es auch brauchen. Wobei es eben auch für viele Anwendungen unbedingt erforderlich ist. Also wenn ich jetzt meine Apps habe, gut, da brauche ich halt SIM-Karten. Und die SIM-Karten sind auch nicht unbedingt die flächendeckende Versorgung mit Internet ist ja jetzt auch in Deutschland nicht unbedingt auf dem allerbesten Stand. Muss man ja leider feststellen, also wir haben Häuser, die haben eine Anbindung, da könnten sie den Teletalk nicht laufen lassen, ne? Oder noch nicht mal einfachere Dinge als das. Weil die brauchen natürlich schon einen gewissen Up- und Download, sonst haben sie keine gescheite Videoverbindung, ne? Also das ist zum Teil echt jetzt, boah, ne? Also was wir da so erleben bei manchen Häusern, wir sind ja immer, oder sehr häufig, eher im ländlichen Bereich, das hat ja seinen Grund, aber ja, da ist jetzt die Anwendung ans Internet manchmal nicht wirklich ausreichend für alles. Aber insofern sind da viele Dinge auch so in der Vorbereitung erforderlich, um für solche Anwendungen gerüstet zu sein. Ja, genau.
Ja, das glaube ich. Was mich total erstaunt hat im Podcast mit Herrn Pfister, er hatte dann auch das Thema Robotik und Boston Dynamics mal angesprochen, ehrlich gesagt. Also er hatte dazu gesagt, das ist, glaube ich, noch ein ziemliches Pilotprojekt. Das ist jetzt alles noch nicht so, dass da jetzt in allen neuen Einrichtungen diese Roboter rumlaufen und pflegerische Tätigkeiten übernehmen. Aber da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, weil das habe ich bis jetzt aus der deutschen Pflegeeinrichtung noch nicht gehört, dass die mit Boston Dynamics arbeiten.
Ja gut, also ist es tatsächlich so. Also wir stellen uns schon vor, dass wir einen wirklichen echten Pflegeassistenzroboter mal zum Einsatz bringen, irgendwann. Also eine richtige Kollaborationsplattform, also nicht sowas, wie es schon gibt. Also es gibt ja so verschiedene Systeme. Es gibt so automatische Getränkewagen und dann gibt es diese Robbe, die man streicheln kann und diese.
Ja, die Parodie Nord, ja.
Also so ein bisschen emotional Geschichten, ja, aber das ist eigentlich, das wir uns vorstellen. Wir stellen uns vor, einen Pflegeroboter, der eine echte Pflegeassistenz darstellt, der also bestimmte Dinge autonom tun kann, der uns unterstützen kann, sei es jetzt bei der Lagerung oder bei der Bewegungsförderung der Bewohner oder der uns nachts durchs Haus läuft und guckt, ob alles in Ordnung ist oder solche Geschichten, der natürlich niemals einen Menschen ersetzt, aber der ihn wirklich als Assistent zur Seite steht. Und das gibt es in der Tat wirklich noch nicht. Und wir haben uns dann auch natürlich ein bisschen so kundig gemacht. Es gibt viele Systeme, die dann tatsächlich in der Forschung stecken geblieben sind. Und da sind wir wieder beim Geld, ne? Also solche Dinge werden entwickelt auf Basis von Forschungsaufträgen. Da gibt es unterschiedliche, aber diese Forschungsaufträge sind sehr begrenzt in dem, was sie an Aufgaben oder an Inhalten haben, ne? Weil die müssen einen Anfang und ein Ende haben und dann sind die zu Ende und dann ist das Forschungsgeld an der Stelle zu Ende und dann ist das Projekt auch zu Ende und dann kommen die ins Museum. Ja, da haben wir schon viele gefunden, aber welche, die jetzt aktiv unterwegs sind, und wir sind dann natürlich über das, was so jeder in den Medien findet, ne, auch auf diese Boston Dynamics Modelle gestoßen und die sind ja sehr agil, ne? Also da gibt es Zweibeiner und Vierbeiner und die können schon ganz viel autonom, die können laufen, Hindernissen ausweichen, Treppen gehen, Türen öffnen, was tragen und deswegen war unsere Idee eben einen zu bauen auf Basis eines solchen Modells und wir haben auch tatsächlich hier dann ein Konsortium zusammenbekommen, Fraunhofer Institut und auch verschiedene Firmen über unser Netzwerk. Wir sind in einem Innovationsnetzwerk, Senior Pro heißt das, wo sich Industrie, Anwender und Wissenschaft treffen, regelmäßig, um sich auszutauschen, was können wir denn anstellen an schicken Dingen, um etwas für die Pflege oder in dem Fall für die Altenpflege in dem Senior-Pro-Netzwerk halt für die älteren Menschen zu basteln. Und dann haben wir da einen Antrag gestellt, einen KMU-Antrag gestellt für die Förderung eines solches Projekts, haben eine Projektskizze gemacht und alles wunderbar. Und dann wurde die aber abgelehnt mangels Kohle. So. Ja, wie das so häufig geht. Und dafür haben wir ein Jahr gebraucht und das hat uns sehr verärgert, weil wir nach einem Jahr festgestellt haben, wir sind da, wo wir angefangen haben. Ja. Und jetzt versuchen wir das tatsächlich unter Eigenregie und sagen, okay, wir zahlen dafür. Und wir suchen uns Leute, die da basteln. Und da sind wir gerade dabei, mit denselben Leuten zum Teil, ne? Und dann eben, ja, dann finanziert das eben an dem zunächst mal zumindest dann auch Benefit, ne? Also, weil was anderes, einen anderen Weg gibt's im Augenblick einfach nicht, ne? Man kann,
also, wie würde das dann ablaufen? Also, man holt sich von Boston Dynamics quasi die Plattform, also den Roboter erstmal ohne eine Logik dahinter. Und diese Logik, die wird dann bei euch mit entweder externen Dienstleistern oder jemandem, den ihr anstellt.
Ja, wir selber können das nicht, ne? Also, wir sind, ja, wir brauchen dazu Leute, die das können. Und da brauchen wir auch mehrere dafür, aber tatsächlich. Also es gibt bestimmte Plattformen, nur eine Plattform im Augenblick bei Boston Dynamics, die man sich zum Beispiel kaufen kann, ja, die offen ist, ne, und die dann, ja, die kann man dann, da kann man dann bauen, ne, und das ist so die Idee, oder vielleicht findet man auch eine andere Plattform. Also auf jeden Fall haben wir jetzt gesagt, okay, wir wollen das Heft jetzt selber in die Hand nehmen und wollen gucken, auch wenn es Geld kostet, damit wir da an der Stelle mal in einen Start kommen, weil das ist natürlich, das wissen wir auch, ein wahnsinnig langer Weg, bevor eben es gibt ja diesen Spot, das ist dieser Vierbeiner von Boston Dynamics, der jetzt zum Beispiel bei der Bahn rumläuft und nach Spoilern sucht, ja, oder durch nach Fabrikhallen läuft und detektiert, ob es da irgendwo Gase gibt, die austreten. Oder. Das sind natürlich alles Anwendungen, die haben jetzt mit Altenpflege nicht wirklich viel zu tun. Und der Weg zu einem Roboter, der eine Mensch-Maschine-Interaktion schafft, der ist noch sehr weit. Also das wissen wir wohl. Aber wenn man nicht beginnt, dann wird man auch nie fertig. Also insofern ist die Idee halt zu sagen, okay, dann müssen wir halt mal anfangen. Und unser Chef ist da halt sehr innovativ und sagt, okay, dann zahlen wir auch was dafür.
Naja, ich sag mal so, einen langen Atem habt ihr jetzt nicht zum ersten Mal bewiesen. Ich sag nur, die Stambulam-Odyssee seit vielen, vielen Jahren, die dann jetzt endlich anscheinend anfängt, Früchte zu tragen. Also mutiges Projekt auf jeden Fall. Ich meine, so ein Robotikprojekt, wenn man das dann von Grund auf neu entwickeln muss mit Mensch-Maschinen-Interaktion, das kann auch sehr schnell sehr teuer werden. Also ich glaube, sechsstellig ist man dann noch sehr euphorisch unterwegs.
Ja, also sechsstellig ist man Minimum, ja, genau. Ja. Nein, aber das ist, wenn man es nicht beginnt, dann wird auch nie was fertig, ne? Also, und das ist so das Credo, wo wir sagen, da müssen wir halt selber gucken, dass wir erstmal in den Start kommen. Sicherlich wird es dann Folgeprojekte geben müssen und auch die können mal immer noch sehen, ob man da Förderung erreicht oder auch nicht. Aber man muss mal beginnen und man muss mal anfangen und man muss sich immer auf den Weg machen, ne? Und das ist so der Plan bei der Robotik, weil unterm Strich wird die Pflegekräfte werden nicht mehr werden. Der Pflegebedarf wird höher werden. Und durch das Ausloben oder durch das Ausrufen, wir brauchen mehr Stellen, wird es deswegen nicht mehr Stellen geben, die besetzbar sind. Das funktioniert
ja
nicht.
Ja, das stimmt. Ja. Also es braucht jetzt ein bisschen Pioniergeist, um da überhaupt was ausrichten zu können. Das stimmt. Und das sieht man halt aufgrund des finanziellen Risikos eben sehr, sehr selten in deutschen Pflegeeinrichtungen. Das ist nun mal so. Sie sind der Referent für KI in der Pflege. Lindera hat man jetzt schon mal genannt, so als ersten Ansatzpunkt. Ich sag mal, auch bei so einer Robotik wird ja die eine oder andere Form von KI eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Was sind andere Anwendungsfälle, die Sie da bei sich, bei Vennevit in Zukunft sehen oder die Sie vielleicht auch jetzt schon pilotieren?
Also, was natürlich auch mal so ein Thema ist, ist so eine Raumüberwachung, ja. Weil gerade in der Nacht, wir haben das Problem ja, dass nachts wird ja per Gesetz, das ist in der Altenpflege oder nur in der Altenpflege so, dass für alles und jedes eigentlich eine formal gesetzliche Grundlage definiert ist, was aus unserer Sicht eigentlich völliger Unsinn ist. Aber es ist so, da können wir nicht dran rum. Das heißt, wir brauchen nachts eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, egal ob die jetzt was zu tun haben oder nicht. Und natürlich ist es so, dass unsere Bewohner ja eigentlich einen möglichst natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus haben sollen. Das heißt, sie sollen eigentlich, so wie man sich das vorstellt, so wie wir das auch haben wollen, nachts oder abends ins Bett gehen, nicht so früh, ja, und dann aber auch nachts schlafen und am nächsten Morgen aufstehen. Und wenn jetzt die Pflegekräfte in ihren Rundgängen, so wie im Krankenhaus, alle 2 oder 3 Stunden in den Raum gestolpert kommen, um zu gucken, schläfst du schon oder bist du noch wach, ne? dann würde mich das persönlich wahnsinnig stören. Und das wollen wir eigentlich nicht. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, viele Bewohner sind auch unruhiger, stehen vielleicht auf, fallen aus dem Bett etc. Ja, oder wenn sie alleine aufstehen, sind sie unsicher im Gang, haben ein hohes Sturzrisiko. Das ist so ein bisschen der Gegensatz oder das Problem, was wir da haben. Und deswegen ist eine intelligente Raumüberwachung eigentlich toll. Auf der einen Seite wollen wir natürlich keine Kameras installieren und irgendwo Video gucken, was die Bewohner so treiben. Das wäre etwas voyeuristisch und auch nicht wirklich gut. Aber ja, ne, aber es gibt mittlerweile tatsächlich Sensorik auf dem Markt, die da diese Lücke quasi füllen kann. Zum einen ganz einfache, dumme Sensoren, die wiederum über eine KI dann gekoppelt sind. Also wir haben zum Beispiel eine Bewohnerin in einem Haus, die steht nachts auf, die ist noch ganz gut zu Fuß, dann steht die auf, dann geht die aus dem Zimmer, dann geht die in die Küche und dann fängt die an zu zaubern in der Küche. Und dann nimmt sie Senf und packt den in die Marmelade rein oder, ne, also die ist dement, die findet das super klasse und wenn die morgens dann kommen und frühstücken wollen, dann haben sie ja den Senf in der Marmelade. So. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was können wir tun und haben dann da tatsächlich so eine Raumüberwachungsgeschichte installiert. Das heißt, wir haben einen Türsensor an der Tür dieser Bewohnerin, an ihrer Zimmertür. Wir haben Bewegungsmelder in der Küche oder in den Küchen. Die geht auf der ganzen Etage da spazieren. Und wenn ihre Tür auf ist und in der Küche Bewegung ist, dann gibt es Alarm auf dem Handy des Mitarbeiters des Nachtdienstes und sagt, Achtung, die Bewohnerin XY oder das Zimmer, Bewohner aus Zimmer so und so ist unterwegs in der Küche. Das kann die KI diesbezüglich überwachen, indem sie eben verschiedene Sensoren miteinander kombiniert und daraus diesen Rückschluss zieht, wenn man sie ja entsprechend vorher gesagt hat. Ne? Die können aber eben auch einfache Bewegungsmelder sind da genauso mit drin, die dann auch automatisch melden, wenn der Bewohner einfach nur aufsteht, ne? Also weil das Risiko da ist, dass er dann stürzt.
Ja, und das Ziel wäre, dass sowas zur Standardausstattung von euren Zimmern wird?
Ja,
oder?
Also man muss da noch auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle nachjustieren und üben, wie sie die zu positionieren und so weiter. Wir haben jetzt noch eine bisschen schickere Variante auch, die wir installieren wollen. Das ist eine wirkliche, echte Kamera, 360 Grad, die Tag und Nacht gucken kann. Die hängt auch dann im Bewohnerzimmer. Aber die sendet keine Bilder, sondern die sendet die Bilder, die sie aufnimmt, drahtlos auf eine KI und die KI interpretiert die Bilder. Die kann erkennen, der Bewohner sitzt an der Bettkante oder er läuft rum oder er ist aus dem Bett oder er liegt, er ist gestürzt. Die merkt sogar, wenn der Bewohner nur am Boden liegt, ohne dass er jetzt runterfällt, ne? Und sie kann auch erkennen, ob er auf dem Rücken, auf dem Bauch, auf der Seite liegt. Das heißt, der nächste Schritt ist dann, dort auch automatisch die Dokumentation zu machen bei den Bewohnern, die nachts tatsächlich gedreht werden müssen. Also es gibt wenige Bewohner, aber einige muss man nachts lagern, weil sie halt ein hohes Risiko des Durchliegens haben. Und da würde dann diese Kamera sozusagen automatisch auch schon die Dokumentation übernehmen können, sodass der Mitarbeiter hier auch entlastet ist.
Ja. Okay, aber das heißt also, man muss sich jetzt nicht so vorstellen, dass dann die Kamera an irgendeinen Überwachungsraum geschickt werden, da sitzt dann da das Bellevue-Überwachungspersonal und guckt da drauf, sondern das bleibt quasi auf dem Gerät und ein Algorithmus, also eine KI quasi interpretiert das und nur wenn da was wirklich im Argen liegt, gibt es halt eine Meldung.
Ganz genau, ja. Und man kann das eben sehr individuell einstellen, was jetzt ein Zustand ist, der meldungswürdig ist oder alarmwürdig ist oder eben nicht. Und das sind so Systeme, die sind sicherlich absolut zukunftsträchtig, weil ich das jetzt noch mit dem Roboter quasi noch kombinieren kann, also das ihm melden kann, dann kann er unter Umständen auch noch hier an der Stelle reagieren. Ne? Also das, denke ich, ist schon Zukunft. Da gibt es verschiedene Systeme, es gibt auch Radarsysteme, da wird an vielen Stellen getestet, aber was ich vermisse, ist so der Test in der wirklichen Live-Umgebung. Das machen wir. Wir bieten dazu auch die Räume für die Technik. Ja, also wir sagen, okay, wir ermöglichen euch das und wir begleiten das auch mit den praktischen Dingen, denn der Teufel liegt immer im praktischen Detail. Ja, also wir haben ja auch zum Beispiel die sensorgesteuerte Inkontinenzversorgung. Das heißt, hier ist es so, dass das Inkontinenzmaterial eine Meldung abgibt, wenn es voll ist. Ja, hat auch den Hintergrund, dass wir nachts die Bewohner eigentlich schlafen lassen möchten und nicht ständig gucken wollen. ob jetzt vielleicht die Windel gewechselt werden muss. Genauso wenig wollen wir natürlich, dass der Bewohner im Nassen liegt. Ja. Abgesehen davon, dass das für ihn höchst unangenehm ist und auch schädlich, ist es natürlich auch ein Mordsaufwand für die Mitarbeiter, das Bett zu wechseln, alles neu zu machen und das in die Wäsche zu tun. Bei uns wird ja auch im Haus gewaschen und nicht extern. Also es ist einfach viel Arbeit, die dahinter steckt. Und das sind auch so Sensorsysteme und da ist eben auch das Problem in der Praxis gewesen am Anfang. Die haben gesagt, ja, das machen wir mit WLAN. Dann hat man extra WLAN eingerichtet und haben sie festgestellt, nee, funktioniert nicht. Ja. Jetzt haben sie eine andere Systematik gefunden über Funkübertragung, die funktioniert einwandfrei. Also das sind Dinge, die sich eigentlich nur im flächendeckenden Praxistest eigentlich herausfinden lassen. Ne? Und deswegen braucht es das unbedingt und da braucht es natürlich zum einen Mitarbeiter, die für sowas offen sind. Haben wir auch den Fall erlebt, in einem Haus haben wir es dann getestet, wir haben dort eine Dauernachtwache, die will nichts mit Technik zu tun haben. Infolgedessen legt sie das Handy nicht mit und infolgedessen ändert sie ihre Routine nachts immer um 3 bei den Bewohnern zum Beispiel, die Inkontinenzmaterialien zu wechseln, einfach nicht. Dann macht so ein System überhaupt keinen Sinn, dann ist es wirklich rausgeschmissenes Geld, das ist sehr schade, aber es ist so, muss man halt dann auch letztendlich zur Kenntnis nehmen. Ne? Aber es gibt auch andere, die haben gefleht, das zu haben, die haben es jetzt und die sind damit total zufrieden und die richten sich halt dann danach, wann das Ding meldet, dass jetzt Zeit ist, das Kontinenzmaterial zu wechseln und das ist eigentlich der richtige Weg. Ne?
Das ist ja. Es eigentlich, das ja. Stimmt. Ja.
Aber es gibt natürlich auch Bewohner, die dann sowas zum Beispiel wegfummeln und dann in die Tonne schmeißen oder. Wir haben eine eigene Uhr entwickelt, die Benewatch, also eine Smartwatch, die in der Lage ist, die Vitalzeichen zu erfassen und auch ein Geotracking zu machen und das direkt auch an unser Dokusystem zu übermitteln. Ne? Aber hier, die wurde dann in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Unternehmen entwickelt, weil es eben in Deutschland niemand gab, der sowas gemacht hat. Jetzt ist die in der Technik fast ein bisschen veraltet, ne? Und wir haben das Problem, die jetzt auf einen anständigen 5- oder 4G-Status zu bringen. Ne? Das sind so Dinge, wo es dann wieder hapert. Das sind aber eigentlich Detailfragen, technische Fragen, finanzielle Fragen und nicht unbedingt das System. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Nee, aber ich meine, ich finde es ja bewundernswert, was ihr da für einen Pioniergeist nicht nur bei der Technik, sondern auch bei den Wohnkonzepten an den Tag legt. Das hatte ich dem Herrn Pfister damals auch schon gesagt, kann ich Ihnen auch nur so mitgeben. Müsste es häufiger bei uns in der Branche geben. Ich glaube, dann wären wir an vielen Punkten schon weiter. Und von daher will ich mich nochmal bedanken für die offenen Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Ja, und ansonsten sind wir heute hier am Ende. Ich hoffe, man sieht sich vielleicht trotzdem mal irgendwo nochmal auf einer Veranstaltung oder ähnliches. Vielleicht gucke ich mir auch mal euer Stambulant-Modell vor Ort an. Das habe ich jetzt noch nicht eingeplant gehabt, aber ja, bis dahin würde ich sagen.
Ja, vielen Dank und gute Zeit.
Danke Ihnen auch.
Ja, tschüss.